Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast Aline Blankatz von der Stiftung Neue Verantwortung und der Sine Foundation. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen, Aline.
Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, Aline. Wir gehen natürlich erstmal so ein bisschen durch deinen Werdegang. Ich kann ja selber schon sehr viel sehen auf LinkedIn. Du hast viele interessante Stationen. Zunächst einmal in Münster und in St. Gallen studiert, Wirtschaft, Politik, Philosophie, viele Auslandsaufenthalte auch gemacht. In Bangkok, Argentinien und Oxford. Eine gute Mischung. Und vielleicht kann man auch sagen, viele Praktika gemacht, also zum Beispiel Deutscher Bundestag, Allianz dabei. Wenn man viele Lebensläufe gesehen hat, fängt man auch an, das so zu interpretieren. Und also vielleicht können wir damit anfangen. Wenn ich das sehe, dann denke ich sofort an, okay, das ist jetzt ein Weg, der führt auf irgendwie so die großen Unternehmensberatungen, McKinsey, BCG oder Konzernkarriere. Du warst zwar viele Jahre in der Beratung, bist aber dort ja auch raus und jetzt nicht diesen, sag ich mal, vermuteten Weg so gegangen. Liege ich da total falsch mit dieser Sicht oder hast du auch mal in diese Richtung gedacht? Kannst du das mal ein bisschen kommentieren?
Ja, klar. Also du liegst auf jeden Fall nicht komplett falsch. Und jeden dieser Beschreibung, ja, ich habe halt in viele Bereiche mal reingeschnuppert und in viele Richtungen geschaut, das trifft es auch auf jeden Fall. Und meine Herangehensweise war immer so zu gucken, okay, wo stehe ich jetzt gerade und was möchte ich jetzt wirklich als unmittelbar Nächstes machen? Was reizt mich am meisten? Ja. Also ich habe nie wirklich im Blick gehabt, so ich möchte gerne an dem und dem Punkt, an der und der Stelle stehen. Und so habe ich bisher damit immer, bin ich damit ganz gut gefahren. Also auch die Beratung habe ich immer sehr gerne gemacht und da wäre es mir, glaube ich, auch wichtig zu unterscheiden. Es ist eben halt keine Unternehmensberatung im klassischen Sinne, die habe ich mir auch angesehen und mich dann aber aus verschiedenen Gründen, na jedenfalls nicht dafür entschieden und ja, bin eben halt sehr stark in diese VWL-Themen reingegangen und das ist eben halt etwas, was mir auf jeden Fall schon noch Spaß macht, also dieses wirklich tiefe Analysen zu machen, eher schon so auf wissenschaftlichem Niveau einzusteigen. Und das ist etwas, was eben sowohl in der VWL-Beratung möglich war, als auch jetzt bei der SNV. Und das projektbasierte Arbeiten macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Also, dass man einfach in verschiedene Themen reinschaut und darüber halt auch über die Zeit einen größeren Überblick über so Themenkomplexe gewinnt. Jetzt in meinem Fall eben viel digitale Märkte. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Worauf es dann letztlich hinausläuft, das weiß ich noch gar nicht.
Ja, das ist ja noch wahrscheinlich ein langer Weg. Also stehst auch noch am Anfang. Also ist ja noch ganz viel Veränderung wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch drin. Aber nochmal ganz kurz zum Verständnis. Als Studentin war es jetzt nicht dein Ziel, dann Unternehmensberatung, McKinsey, BCG und so weiter. Das war jetzt nicht irgendwie mal angedacht, sondern wirklich, du hast ja betont, dieses in nächsten Schritten denken, was interessiert dich aktuell am meisten?
Genau. Okay. Also ich habe ja auch in meinem Bachelor habe ich ja auch sogar mit Philosophie gemacht, das hätte ich sogar fast in meinem Master gemacht und dann nur gerade so entschieden, ach nee, irgendwie doch lieber VWL. Ja. Und ich habe auch tatsächlich, also in St. Gallen sind ja auch die großen Unternehmensberatungen sehr präsent. Ja. Die machen auch interessante Sachen, aber ich wollte halt gerne immer noch, ja, mir macht halt einfach diese VWL-Perspektive sehr viel Spaß, bei der man eben halt überlegt, so aus dieser gesellschaftlichen Perspektive, wie maximieren wir das Gemeinwohl aller, auch wenn es natürlich in der Praxis oft schwieriger ist, aber sozusagen als generell als Ansatz liegt mir das noch sehr nah, mehr als das, was jetzt unbedingt so aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmens so gedacht wird.
Okay, super spannend, das auch mal zu verstehen. Und du hast gesagt, VWL-Beratung, das war dann Oxera Consulting, 7 Jahre circa. Und das in Oxford?
Zuerst in Oxford und dann bin ich nach Berlin gewechselt.
Okay. Und die Themen dort hatten schon viel zu tun mit all dem, was du heute machst. Kann man das auch so sagen?
Ja, also da bin ich so auch ein Stück weit reingewachsen. Mhm. Also da habe ich auch mit einem relativ breiten Spektrum angefangen. Hab was gemacht in Richtung beispielsweise Gasmärkte oder auch Finanzmärkte, aber alles immer mit so ein bisschen Wettbewerbsfokus oder auch Marktdesign. Mhm. Und dann habe ich auch einfach aus meinem eigenen Interesse heraus, habe ich immer mehr auch Projekte entwickelt und dann geleitet im Kontext von digitalen Märkten und Daten, weil das einfach ein sehr spannendes Feld ist, in dem vieles noch gar nicht so gesetzt ist. Also gerade im Regulierungsbereich weiß man halt so, da sind viele Prinzipien einfach schon klar, nach denen Unternehmen reguliert werden. Aber gerade in diesem im Digitalbereich ist es noch so ein Entdecken, was stattfindet und was deswegen eben halt auch wirklich, wirklich spannend ist.
Mhm, okay. Und dann bist du dort raus, Oxera, Juli 2019, und dann ging es rein Stiftung Neue Verantwortung. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum es dabei geht und was genau deine Aufgabe dort ist. Also ich sehe, dass du dort verantwortlich bist für den Bereich Datenökonomie.
Genau, ja. Die Stiftung Neue Verantwortung steht im weiteren Sinne für Gesellschaft und Digitalpolitik. Mhm. Also wir nennen uns Think Tank, Denkfabrik. Das ist natürlich nicht unbedingt leicht einzuordnen. Also was vor allem wichtig ist, ist, dass wir frei sind, unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Und damit sind wir gerade in der deutschen oder auch sogar in der europäischen Landschaft ein relativ seltenes Tier. Also es gibt sehr, sehr wenige Organisationen, die so funktionieren wie wir. Und so diese Leitfrage, die alle unsere Themen begleitet, ist, wie Digitalisierung so gestaltet sein kann, dass sie wirklich der Gesellschaft in ihrer Breite nutzt und nicht nur Partikularinteressen. In meinem Bereich, in der Datenökonomie, bin ich so ein bisschen auch an der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Themen von Cybersicherheit über künstliche Intelligenz hin zu Nachrichtendienstkontrolle. Da geht es irgendwie auch immer um Daten. Und ich habe so den Luxus, dass ich im Grunde genommen relativ frei meine Themen setzen darf nach dem, was mich wirklich interessiert und sagen, entwickeln darf, wie eine bessere Datenökonomie aussehen kann. Also was dafür möglicherweise für Regulierung oder auch politische Eingriffe sinnvoll sind oder eben auch nicht. Also es ist ja auch oft so, dass diese öffentlichen Debatten auch Ideen hervorbringen, wie beispielsweise das Dateneigentum, bei dem man dann halt zum Glück eine ganz gute Gegenargumentation aufbauen kann. Mhm. Genau, und da habe ich mich eben halt jetzt auch schon viel mit Datentreuhand beschäftigt, mit Wettbewerbsthemen. Und das ist ein sehr lebendiges Feld, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene.
Mhm, okay, so bin ich auch letztlich auch auf dich aufmerksam geworden, weil du eben Sachen geteilt hast auf LinkedIn und die passen halt einfach sehr gut rein in diesen Datenbusiness-Podcast. Vielleicht noch so zum Grundverständnis, wie lange gibt es diese Stiftung, wie viele Leute sind da circa involviert, und du hast Digitalisierung als großes Thema angesprochen, du bist jetzt speziell bei der Datenökonomie zuständig, was gibt es da noch so für wichtige Bereiche?
Also die Stiftung Neue Verantwortung gibt es schon eine ganze Weile, aber erst seit 2015, 2016 funktioniert sie so, wie sie es jetzt tut, also dass es tatsächlich mehr oder weniger feste Angestellte gibt, von denen, ich glaube, im Moment so um die 25 bis 30, aber wir wachsen halt echt ziemlich schnell. Mhm. Und die sich dann eben halt bestimmten Themenbereichen fest widmen. Mhm. Und bei diesen Themenbereichen gibt es halt eine gewisse Breite. Also wie gesagt, ich hatte künstliche Intelligenz erwähnt, dann auch Geopolitik spielt im Moment ja im digitalen Bereich eine große Rolle. Mhm. Wir haben Nachrichtenkompetenz und eben soziale Medien als einen großen Bereich. Mhm. Und die Nachrichtendienstkontrolle und Cybersicherheit, das sind so die großen Pfeiler, wobei die natürlich auch zwischen sich eben viele, viele Überlappungen haben und man darüber natürlich auch wieder zu vielen Fragen, die an Digitalisierung geknüpft sind, wenn man daraus auch viel, viel ableiten kann.
Ja, das mit dem Überlappen, das wäre auch so eine Frage noch gewesen. Du hast ja gesagt, du kannst jetzt relativ frei auswählen, was du da machst. Ist das sehr viel auch Kooperation innerhalb der Stiftung? Woher ergeben sich die Aufgaben denn? Also vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben in deine Arbeit.
Ja klar, also wir arbeiten auch intern zusammen, also beispielsweise mit meinen KollegInnen zum Thema dann digitale Öffentlichkeit, wenn es darum geht, diese großen Plattformregulierungsvorhaben wie Digital Services Act und Digital Markets Act. Da sozusagen übernehme ich dann natürlicherweise oder übernehmen wir dann in meinem Bereich die Wettbewerbsperspektive, während andere dann stärker die Haftung sich ansehen.
Vielleicht da eine Nachfrage, Aline. Ist das in erster Linie reaktiv, so im Sinne, es kommen Anfragen von außen rein, oder ist das proaktiv, dass ihr euch anschaut, was sind gerade so die Themen, und dann versucht ihr dazu, euch eine Meinung zu bilden und auch nach außen zu tragen, Analysen zu machen? Wie ist da so die Aufteilung?
Es ist primär proaktiv.
Okay.
Also, dass wir tatsächlich uns überlegen, was sind wichtige Themen und wozu sollten wir uns positionieren. Mhm. Und das trifft dann eben auch darauf zu, wie wir an bestimmte Projektfundings herankommen. Also wir haben eben einen gewissen Teil des Fundings, der themenunabhängig ist, aber zum Teil bemühen wir uns dann eben auch um Funding, beispielsweise von Ministerien oder auch von tatsächlichen Stiftungen, wie beispielsweise der Open Society Foundation, um themenspezifisches Funding, wo wir dann sagen, okay, wir wollen uns ansehen, beispielsweise, wie ist gerade die Nachrichtenkompetenz in Deutschland, und dann, ja, bekommen wir dann idealerweise dazu auch Funding. Manchmal gibt es ganz selten Ausschreibungen, um die wir uns bewerben. Das passt oft nicht so gut, weil man dann oft stärker begrenzt ist in dem, wie offen man sich so eine Frage ansieht und wie offen man auch mit den Ergebnissen umgehen darf. Also gerade auch in den Ministerien sieht man halt, dass die oft noch das letzte Wort dabei haben wollen, was wie veröffentlicht wird. Und eigentlich ist das etwas, was wir gerne selbst entscheiden.
Mhm. Okay, verstehe. Sehr proaktiv. Und du hast gesagt, unabhängig. Es gibt diese Fundings, die euch finanzieren letztlich, aber trotzdem ist es doch so, dass ihr verschiedene Stakeholder dann drin habt. Also wo kommt genau das Geld her, das euch finanziert in dieser Arbeit? Wie könnt ihr Unabhängigkeit gewährleisten? Das erinnert mich so ein bisschen ja auch an Forschung, wo du schaust nach Grants und dann dich von einem Grant zum nächsten oder von einer Funding-Periode zur nächsten finanzierst. Ist das ähnlich? Also dass ihr schon ganz viele Quellen habt und dadurch unabhängig seid?
Genau. Also wir gehen sehr bewusst damit um, wo mögliche Konflikte entstehen könnten. Mhm. Also beispielsweise ist es auch gedeckelt, wie viel Geld wir von Unternehmen nehmen. Da sind wir, glaube ich, im Moment bei 6%. Und da sagen wir eben auch, also beispielsweise Google, Facebook, die Großen, die würden uns auch mehr geben oder überhaupt was geben. Aber wir sagen halt, da fühlen wir uns dann nicht mehr frei genug, tatsächlich alles sagen zu können, was wir sagen wollen. Und ja, also dementsprechend schauen wir eben halt, dass es entsprechend diversifiziert ist. Mhm. Dass wir nicht von einem so stark abhängen und dass alle aber gut genug verstehen, was bei uns bei der Arbeit wichtig ist. Also dass wir eben halt auch, ja, wenn sie sich einmischen in unsere Inhalte, wir damit unsere eigene Glaubwürdigkeit auch gefährden und das wiederum auch nicht in ihrem Sinne ist.
Mhm. Okay, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und euch funden möchte, dann ginge das. Also ich könnte, ohne jetzt irgendwie eine Art von Lobbyarbeit zu leisten, aber solange die Diversifikation in eurem Portfolio sozusagen gegeben ist, wäre das möglich. Also ich könnte dann als Unternehmer, Unternehmerin an euch herantreten und sagen, so, ich finde das toll, was ihr macht, ich möchte das unterstützen.
Das ging. Genau. Okay. Also gerade mit Spenden ist das dann möglich. Wie gesagt, wir schauen, dass wir da insgesamt nicht so hoch kommen, aber ja.
Okay, sehr spannend. Und jetzt machst du dort Datenökonomie und daneben hatte ich einleitend schon gesagt, Co-Founder, Co-Chairwoman bei der Sine Foundation. Und dort geht es in erster Linie oder nur um dieses Thema Daten, Datenwirtschaft, Datenökonomie. Dann kommen wir doch noch dazu, und wie das alles zusammenhängt. Das ist jetzt 7 Monate alt, also noch relativ frisch und noch wahrscheinlich mehr so Core-Team, noch nicht allzu viele dazugestoßen. Erzähl mal, das hört sich auch sehr spannend an.
Ja, ich finde es auch immer noch sehr spannend und es macht mir auch viel Spaß. Genau, also es ist auch mit, oder für mich persönlich jedenfalls, daraus getrieben, dass die Stiftung Neue Verantwortung sich eben auf das reine, sagen wir, Denken dann begrenzt und wir bei Sine eben auch explizit ein Think-and-Do-Tank sind. Mhm. Also es ist uns sehr wichtig, dass wir auch Projekte eben nicht nur denken, sondern auch sicherstellen, dass sie umgesetzt werden. Unser übergreifendes Thema ist das Datenteilen. Und dieses ist ja inzwischen auch recht allgemein anerkannte Problem. Also dass der Wert von Daten nicht in der Breite gehoben wird und oft bei zu wenigen Akteuren landet. Deswegen sehen wir eben auch so das Datenteilen als einen wichtigen Hebel, um auch Digitalisierung zwischen Unternehmen voranzutreiben. Mhm, und bisher, genau, also du hast es auch schon richtig erkannt, wir sind bisher noch nicht so viele, wobei wir sind deutlich mehr, also wir sind zu viert im Vorstand. Aber wir haben uns ja als gemeinnütziger Verein gegründet und wir haben einige Mitglieder schon mit dabei, die vor allem aus der Unternehmenssicht kommen und auch aus der Wissenschaftssicht, weil wir eben es für sehr wichtig halten, da auch diese beiden Perspektiven zusammenzubekommen, damit man einfach sozusagen die neueste Forschung auch in die praktische Anwendung bekommt.
Okay. Und Zielgruppe ist dieselbe? Geht es auch um nicht nur Unternehmen, sondern auch Gesellschaft im weitesten Sinne, wie das bei der Stiftung Neue Verantwortung der Fall ist?
Ja, also es geht weniger jetzt um eine breite Öffentlichkeit wie bei der Stiftung Neue Verantwortung, sondern eher schon auch in erster Linie an die Unternehmen, wobei wir natürlich auch hoffen, damit einen gewissen gesellschaftlichen Impact erzielen zu können.
Ja, ja.
Also auch gerade... Ja, es ist uns eben sehr wichtig, dass wir die Anwendungen, die wir bauen, dass die Open Source sind, dass die nachvollziehbar sind und damit eben auch für eine breitere Community prinzipiell erstmal zugänglich und transparent. Aber generell ist eben erstmal noch unser Ansatz zu sagen, okay, wir wollen quasi wie in so einer Art App Store Anwendungen bereitstellen und eine erste haben wir eben auch schon, die es dann Unternehmen erlaubt, die dort herauszuziehen und für sich selbst zu implementieren. Mhm. Und damit eben halt stärker Daten zu teilen.
Verstehe. Und wegen der Betonung auf Do Tank ist es natürlich, dass es auch um Unternehmen in erster Linie geht, weil alles andere wäre eher, sind die großen Themen dann, die nach wie vor für dich interessant sind über SNV. Und nochmal zum Verständnis, warum genau es, das Why sozusagen dieser Sine Foundation, was ist da die Frustration gewesen vielleicht oder was ist so das Problem eigentlich, das ihr gesehen habt? Warum habt ihr euch entschieden, dann das zu gründen?
Wir sehen einfach dieses große Problem, dass Unternehmen noch sehr zurückhaltend sind, dabei Daten zu teilen. Mhm. Und an vielen Punkten liegt es aber nicht daran, dass es nicht eigentlich sinnvoll ist, sondern dass einfach der passende Mechanismus fehlt. Und da kann man eben beispielsweise mit Kryptographie und auch mit VWL-Methoden sehr viel machen. Also wenn man das einfach richtig aufsetzt, dann kann das für Unternehmen plötzlich sinnvoll werden, Daten miteinander zu teilen, eben auf eine bestimmte Art und Weise, so dass sie eben darüber beispielsweise nicht ihre Geschäftsgeheimnisse preisgeben müssen. Es gibt eben auch Unternehmen, die sich dieser Thematik annehmen, also auch dieses ganze Thema Verschlüsselung und Privacy-Enhancing Technologies ist etwas, was auch von ein paar Startups auch durchaus erfolgreich behandelt wird. Wir finden es aber wichtig, gerade das offen zu machen, also wirklich Open Source. Und auch durch diese Gemeinnützigkeit stellen wir natürlich auch sicher, dass wir jetzt keine versteckten Interessen haben, sondern dass es tatsächlich unser Anliegen ist, sozusagen andere zu enablen, das Datenteilen durchzuführen. Mhm.
Und so ein konkretes Beispiel wäre Zulieferer in der Automobilindustrie mit Produktion, Fabriken miteinander vernetzen, Datenaustausch gewährleisten. Ist das irgendwie sowas, was man sich da vorstellen kann?
Genau, also ich glaube, ich würde gerade sagen, in den Lieferketten in der Automobilindustrie passiert ja auch schon relativ viel.
Ja.
Also unsere erste ganz konkrete Anwendung ist eine Zusammenarbeit mit QZero. Die sind ein Climate-Tech-Startup hier in Berlin. Und mit denen haben wir jetzt ein Benchmarking entwickelt. Also die haben unsere Benchmarking-Lösung implementiert, bei der eben die Idee ist, dass Unternehmen dort eben halt, es ihnen sehr einfach gemacht wird, einzuschätzen, wo sie eigentlich stehen mit ihrem Emissionsabdruck. Und sie können dann eben quasi die Kennzahlen zu ihren Emissionen eingeben und bekommen dann mitgeteilt, wo sie ungefähr stehen im Vergleich zu ihren Peers, um sich dann überlegen zu können, okay, bin ich im Mittelfeld was muss ich denn machen? Bin ich ganz unten? Bin ich vielleicht auch schon ganz oben? Mhm. Um dann eben entscheiden zu können, sind das Daten, die ich teilen möchte, die ich einem Dritten geben möchte, um mir beispielsweise zu helfen, meinen Fußabdruck zu verbessern. Aber man sieht eben, also es gibt so einige Studien dazu, die zeigen, dass einfach so dieses, ich weiß erstmal gar nicht, wo ich stehe, Unternehmen tatsächlich auch oft zögern lässt, diesen allerersten Schritt zu machen, weil sie sich auch nicht bloßstellen wollen. Mhm. Und das ist eben halt so eine ganz konkrete Anwendung, erstmal mit Benchmarking. Es soll aber auch noch mehr geben in Richtung Matching. Also das kann eben halt durchaus oft, also gerade auch so beim Benchmarking wird es natürlich besonders sinnvoll, wenn man es an verschiedenen Stellen innerhalb der Wertschöpfungskette macht. Aber es ist durchaus ja die Idee, dass wir vertikal mehr Datenkooperation ermöglichen wollen, aber auch sogar horizontal das auf eine Art und Weise machen wollen, die dann aber auch aus Wettbewerbsperspektive unproblematisch ist. Also wirklich nur die Informationen preisgibt, die man braucht, aber die man eben halt im Moment noch gar nicht teilt.
Mhm, okay, das führt zu mehr Transparenz und überhaupt erzeugt es erst diese Gelegenheit, diese Wertschöpfung, dass ich weiß, wo ich stehe, wenn du sagst Benchmarks und in diesem Beispiel ja auch, ich gebe meine Daten frei, es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, solange es nicht andere auch tun, sehe ich da jetzt nicht irgendwie den Vergleich, aber dadurch, dass es so vereinfacht wird und ihr auch die Sorgen den Unternehmen nehmt, dass es zur Konkurrenz fließt und die dann irgendwas damit machen können mit den Daten, das könnt ihr sozusagen mit eurer Plattform, das was Open Source ist, nehmen, diese Sorge.
Genau,
das okay. ist die Idee. Okay, das ist die Idee dabei. Also eine Softwarelösung am Ende.
Ja, genau. Also das ist dann ein SDK, das dann auch andere implementieren können. Mhm. Genau. Mhm. Es ist Technologie und damit einhergeht aber auch immer die Frage nach der richtigen Governance. Also immer die Frage, was sind jetzt die richtigen Datenstandards? Da müssen wir uns dann eben auch immer mit beschäftigen, was das jetzt bei diesem Emissionsabdruck. Was sind da sinnvolle Einheiten und wie kann ich sicherstellen, dass die Daten, die dort reinfließen, auch einigermaßen sinnvoll sind? Das ist bei dem Benchmarking, bei dem ich erstmal alleine für mich die Daten bekomme, nicht so problematisch, also das Ergebnis, sondern wenn man dann auch noch weitergeht in Richtung Matching oder Rewarding, sozusagen, dass man versucht, so Daten teilen, darüber hinaus noch anzureizen, dann gibt es da verschiedene Punkte, die man noch, ja, bei dem die Software eben nicht nur Software ist, sondern eben halt wirklich die Technologie und Governance der Daten zusammendenken muss.
Okay, das ist natürlich eine riesige Vision. Ihr seid jetzt 7 Monate dabei, also sehr viel Work in Progress wahrscheinlich noch. Aber in diesem Beispiel jetzt mit CoZero, was konntet ihr dort schon anbieten? Also ihr hattet dort schon irgendwie einen Prototypen und dann sehr viel Beratungsleistung drumherum und Überzeugungsleistung und auch herantreten an Unternehmen und sagen, so, das ist sinnvoll. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, also vor allem fing es erstmal damit an, dass wir uns natürlich überlegt haben, was ist das konkrete Produkt, bei dem wir denken, dass wir als erstes auf den Markt bringen können. Und da haben wir eben halt dadurch, dass einer unserer Mitgründer Expertise hat im Bereich der Secure Multiparty Computation, sind wir dann beim Benchmarking als ersten Schritt gelandet. Und haben dann eben geguckt, okay, mit wem können wir das machen? Und uns war halt relativ schnell klar, dass im Nachhaltigkeitsbereich sich vieles tut und dass es eben halt auch so ein sehr guter Anwendungsfall ist. Und haben dann einfach unsere Fühler ausgestreckt und sind auch relativ schnell fündig geworden.
Okay, und CoZero hatte schon Unternehmen, die dort dann in Frage kamen.
Genau.
Okay, und das waren dann, damit das repräsentativ ist, auch entsprechend viele Unternehmen, dass man dort vielleicht auch sogar per Industrie gucken kann, wo man steht.
Genau.
Okay, cool. Und gibt es da irgendwie eine Studie dazu, dass man sich das auch anschauen kann dann?
Leider noch nicht. Also okay. Im Moment kann man nur quasi kann man das Benchmarking online nutzen.
Ja.
Und dann gucken, wo man steht. Ja. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir da jetzt auch, also die Daten werden natürlich nicht gesammelt. Das ist ja so ein bisschen gerade die Idee des Ganzen. Deswegen werden wir dann keine Auswertung der Daten präsentieren können. Mhm. Aber wir sehen eben halt, dass das Unternehmen es nutzen. Und und werden auch sicherlich schauen, wie wir das auswerten können, um mal zu gucken, was hat das Unternehmen konkret gebracht, da eine bessere Einschätzung zu bekommen ihrer Performance.
Mhm. Okay. Das war jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Du hast ja betont, es werden ja gar keine Daten gesammelt. Das ist Kern irgendwie der Lösung. Das heißt, genau, man kann nicht irgendwie eine Rangliste, sowieso nicht. Das würde auch kein Unternehmen mitmachen wollen, auf die Gefahr hin, dass man irgendwie unten steht. Aber was könnt ihr eigentlich noch machen? Also ist da noch eine Form von Meta-Analyse möglich oder so? Das ist wirklich, da ihr die Daten ja gar nicht habt, nur für die teilnehmenden Unternehmen möglich zu sehen, wo sie stehen. Also vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern.
Ja, also das ist natürlich, also wir hatten das auch schon so, dass wir dann halt, als wir es implementiert haben, haben wir so ein bisschen so, aber eigentlich ist es ja schon echt total interessant zu sehen.
Ja.
Aber nein, wir können tatsächlich nicht sehen. Also das ist wirklich...
Weil sie nicht da sind, die Daten.
Genau, also es gibt halt einen Kerndatensatz, gegen den man gebenchmarkt wird.
Ja.
Aber der wird im Moment, wie es aufgebaut ist, nicht weiter verfeinert. Also da überlegen wir noch, ob wir das quasi Unternehmen die Möglichkeit geben wollen, uns zu sagen, okay, ihr dürft uns in diesen Datensatz anonym mit aufnehmen.
Ja.
Aber prinzipiell ist es gerade ja eben die Schönheit der Lösung,
ja.
Macht es sie das gerade aus, dass man sich wirklich sicher kann, dass wir es auch nicht können. Also es ist wirklich uns rein technisch nicht möglich, an diese Daten heranzukommen. Und das denken wir, das ist halt, also natürlich kommt das mit gewissen Einschränkungen einher, wie jetzt auch beispielsweise beim Datenschutz. Also, dass wenn man Daten tatsächlich vertraulich hält, es gewisse Analysen gibt, die man nicht machen kann. Gleichzeitig kann man aber darüber Menschen oder Akteure dafür gewinnen, Daten preiszugeben, die sie sonst überhaupt nicht teilen wollen würden.
Man muss sich daran gewöhnen. Also gerade wenn man sagt preisgeben, da hat man immer sofort das Gefühl, die sind dann irgendwie weg, die Daten. Aber es ist irgendwie, man muss sich wirklich daran gewöhnen, auch Daten teilen. Das ist irgendwie so von den Begrifflichkeiten noch gar nicht so leicht zu fassen. Und technisch, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, was wird da eigentlich gemacht? Also ich logge mich irgendwie ein und dann Verschlüsselungstechniken. Es wird nicht in eine Cloud geschoben wahrscheinlich, weil sonst hätte die Cloud ja wiederum irgendwie Möglichkeiten, gehackt zu werden und so. Mhm. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen erläutern.
Ja klar, also in diesem Fall geht es um Secure Multiparty Computation. Das heißt im Grunde genommen, dass ein Datenpunkt, den ich dann reingebe, der wird im Grunde genommen in verschiedene Teile aufgesplittet. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man beispielsweise drei Akteure hätte, die sich jetzt gegeneinander benchmarken oder vergleichen, dann bekommt quasi jeder, schneidet seinen Teil in drei Teile, behält einen und gibt die anderen beiden ab. Und dann kann, und darüber erhält wieder hinterher jeder drei Teile, also den eigenen und jeweils einen von dem anderen, und kann quasi für sich selbst den Durchschnitt kann dann für sich selbst die Summe ausrechnen, da kann man hinterher die drei Summen zusammennehmen und bekommt dann einen Durchschnitt, ohne dass irgendjemand sein komplettes Datum den anderen Preis geben würde. Und dann weiß man immerhin, also jetzt beim Beispiel von drei ist das relativ trivial, dann weiß man halt, ob man über oder unter dem Durchschnitt liegt. Also als, als ein vereinfachtes Beispiel.
Aber es wären nicht Rohdaten, auch in diesem Beispiel verschickt in irgendeiner Form.
Es wird immer in drei Teile aufgeteilt und aus jedem einzelnen Teil kann man eben nichts über diese Summe der drei Teile rückschließen. Und das heißt dann, also das, so funktioniert dann in dem Fall eben die Verschlüsselung, dadurch, dass quasi in keinem Moment die drei Teile, die zusammengehören, an einem Ort sind, besteht doch eigentlich kein Risiko, dass das Dritte davon erfahren. Also es gibt eben auch keinen Mittelsmann, keinen Intermediär in diesem Fall, der dem ich mein geheimes Datum anvertrauen müsste.
Okay, Zerstückelung und dann nur teilweise Betrachtungsmöglichkeit. Aber auch diese Teile sind jetzt nicht wiederum transparent. Also ich kann nichts wirklich anfangen, wenn ich nur diese Teile hätte. Die sind auch in irgendeiner Form kodiert. Da kann ich nichts irgendwie mit Anfang. Also das ist wirklich nur in dieser Anwendung ergibt es einen Sinn.
Genau.
Okay. Und das kann man auch ganz holistisch sich denken. Das hat jetzt nichts mit Klimadaten zu tun. Da könnte ich mir theoretisch alles vorstellen. Alles kann in dieser Form abgehandelt werden.
Ja, man kann so ziemlich jede Art von Datum über Secure Multiparty Computation aufteilen und benchmarken. Genau, aber es gibt eben auch verschiedene Formen des Datenteilens. Also nicht jede Art des vertraulichen Datenteilens würde über die gleiche Verschlüsselung funktionieren. Mhm. Sondern da gibt es eben auch noch verschiedene andere Methoden, wie zum Beispiel Zero-Knowledge-Proofs oder Homomorphic Encryption, um da einfach mal die Begriffe, die da immer fallen, in dem Kontext zu verwenden. Die sind manchmal auch Teil der Lösung. Also da muss man eben halt immer ganz konkret auch bezüglich der Anwendung schauen, welche Methoden setzen wir ein.
Okay, das eine oder andere kam auch schon hier im Podcast vor. Gerade diese Verschlüsselungstechniken im Zusammenhang mit Federated Learning hatten wir das mit Xane zum Beispiel, ein Startup, das das ganz stark macht. Mhm. Da kam das schon so ein bisschen vor. Und was du gesagt hattest, war vielleicht nochmal in langsam Secure Multi...
Multi-Party Computation.
Secure Multi-Party Computation, okay. Also das ist zum Beispiel für mich jetzt neu und vielleicht auch für viele Zuhörerinnen. Einfach mal googeln und nochmal irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, im Detail nochmal durchlesen. Secure Multi-Party Computation, okay. Gut, und es geht aber nicht darum, dass Unternehmen jemals Daten per se monetarisieren. Das nicht. Weil ich könnte mir ja auch vorstellen, dass irgendwie vielleicht Daten in Systeme reinfließen, ohne dass ich die Daten selber lese, sie aber trotzdem Wert generieren in meinem System. Also so abstrakt gesagt, also dass ich die Daten selber in irgendeiner Form monetarisiere, das nicht.
Das ist etwas, was wir jetzt im Moment jedenfalls nicht als wesentliches Ziel des Ganzen sehen, sondern wir zielen vor allem darauf ab, dass wirklich der Wert der Daten generiert wird, also von einer Datenkollaboration, also dass ich beispielsweise Effizienzen hebe dadurch. Dann ist natürlich immer noch trotzdem ergibt sich dadurch die Frage, sozusagen, es entsteht dieser Wert, wie teile ich den auf? Also wer beispielsweise nimmt wie viel? Da kommt auf jeden Fall die Frage der Monetarisierung nochmal rein. Mhm. Aber es ist nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist sozusagen wirklich den Wert zu generieren und nicht nur zu sagen, okay, wir finden jetzt irgendwie eine Blockchain, auf der wir dann die Daten monetarisieren können, sondern wir wollen, dass wirklich ein Mehrwert erstmal dadurch geschaffen wird, dass beispielsweise freie Kapazitäten mit Nachfrage gematcht werden können oder dass ich eben sozusagen mich eher dazu motivieren kann, meinen CO2-Fußabdruck zu senken und dergleichen.
Okay, verstehe ich. Und das Witzige ist ja, dass auch ganz oft Konkurrenten kollaborieren dann, oder? Also das ist doch dann gerade bei diesem CoZero-Beispiel vielleicht auch so, dass da im Grunde Konkurrenten Daten teilen.
Ja, und das ist an vielen Punkten auch gar nicht unbedingt problematisch. Also ich komme ja sehr stark aus der Wettbewerbslogik, aus der Wettbewerbsökonomie heraus. Da hat man erstmal diese Intuition, das kritisch zu betrachten, weil es eben halt... Gerade wenn Konkurrenten Informationen darüber teilen, beispielsweise wie sie ihre zukünftigen Preise oder Absatzmengen planen, dann kann das negative Auswirkungen auf den Wettbewerb haben und damit auch auf die KundInnen und VerbraucherInnen letztendlich. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Möglichkeiten, Daten zu teilen, ohne dass dabei solche sensiblen Informationen preisgegeben werden. Da habe ich auch schon, also das ist so eine Problematik, die ich auch schon aus meiner Beratungszeit kenne. Also dass es eben auch viele Branchenverbände gerade gibt, die sich darum bemühen zu sehen, okay, wie können wir eigentlich so eine Plattform ausgestalten, über die Daten geteilt werden, aber nur in dem Maße, der dann eben wettbewerblich verträglich ist. Und auch da ist eben dann Verschlüsselung eine gute Antwort, weil ich eben im Grunde genommen sagen kann, okay, quasi diesen Teil der Information, den darf ich preisgeben, gerade wenn auch nicht zugerechnet werden kann, wer jetzt eigentlich dieses Datum bereitgestellt hat. Aber sozusagen den Teil beispielsweise, der über die Zukunft geht, den nicht oder den kann ich dann beispielsweise ungenauer machen, sodass dann dieser Informationsgehalt etwas niedriger wird und dadurch die Problematik von einem möglichen Kartell oder einer impliziten Absprache, die deutlich abnimmt.
Okay. Und brauche ich trotzdem eine VWL-Sicht, um den Gesamtnutzen zu sehen dabei? Oder könnt ihr auch Unternehmen pitchen, einfach mit der Wertschöpfung für das Unternehmen? Weil ein Unternehmen könnte ja auch sagen, ja, das könnte Sinn machen, aber das, was ich da an Erkenntnis gewinne, an Vorteile mir dort erzeuge, verliere ich auch wieder in anderer Weise vielleicht, weil mitunter Konkurrenten auch wenn sie die Daten nicht erhalten, den gleichen Wissenszuwachs erhalten. Also so ein bisschen die Frage, was ist der Pitch eigentlich? Muss ich das so VWL-gesamtnutzenmäßig sehen? Oder wie pitcht ihr das? Nee,
genau, also zum Glück sollte eigentlich oder wird durch Datenteilen auch der Kuchen größer.
Mhm, okay.
Also es ist nicht nur, dass ich dann sage, ich muss gucken, dass mein Teil vom Kuchen nicht kleiner wird, sondern wenn eben halt auch insgesamt mehr Wert generiert wird, also wenn beispielsweise Ineffizienzen behoben werden, dann haben ja alle erstmal was davon. Und wenn meine Konkurrenten im gleichen Maße was davon haben wie ich, dann habe ich dann natürlich dadurch nicht unbedingt einen Wettbewerbsvorteil, aber wir können insgesamt alle profitabler werden. Und da, also sozusagen jetzt erstmal, ist jetzt vielleicht auf der sehr abstrakten Ebene, geht da eben halt diese VWL, die gesamtwirtschaftliche Logik, zum Glück zusammen mit der betriebswirtschaftlichen Logik. Also dass es auch aus der einzelnen Unternehmenssicht heraus natürlich sinnvoll sein sollte. Sonst wird es sehr, sehr schwierig, das zu pitchen.
Ja.
Und was wir auch eigentlich sehen in unseren Interaktionen, ist, dass es für viele Unternehmen, ja, schon von vielen Unternehmen erkannt wird, dass Datenteilen sinnvoll ist. Aber es ist oft noch zu kompliziert, es ist irgendwie zu aufwendig, es auf eine Art und Weise zu machen, die ihnen weiterhin die Kontrolle lässt. Und es hat eben auch nicht diese Priorität auf Management-Ebene. Also selbst in Fällen, in denen man im Grunde genommen weiß, so der Net Present Value von einem Datenteilmechanismus ist positiv, heißt das noch lange nicht, dass er tatsächlich auch umgesetzt wird, sondern es muss eben halt auch leicht gemacht werden, damit es passiert.
Mhm, okay, das sind so die Hindernisse, warum Unternehmen nicht das machen und Daten teilen und in diesem Datenökosystem in dieser Form teilnehmen. Und den Pitch hast du auch ein bisschen erklärt. Ich habe nur gerade so überlegt, klar, bei dem Beispiel mit CoZero, da könnte ich als Unternehmen allein deshalb schon profitieren, dass ich daran teilnehme. Das könnte ich ja dann in irgendeiner Form PR-mäßig auch nutzen. Das ist ja heute einfach wichtig, irgendwie Nachhaltigkeit auch nach außen zu tragen, dass man eben in diesem Kampf Klimakrise auch aktiv eine Rolle übernimmt. Mhm. Aber jetzt gibt es ja auch viele Themen, wo man vielleicht nicht diese PR-Wirkung noch mitnimmt oder sonst wie noch sozusagen die Welt ein Stück besser macht, sondern wirklich, wo es rein ums Business geht. Und auch da würdest du sagen, nein, dadurch, dass der Kuchen größer wird insgesamt, macht es absolut Sinn, über das Teilen von Daten nachzudenken.
Ja. Ja, also beispielsweise, wenn man sich das, du hast ja vorhin die Automobilbranche angesprochen, also wenn man sich vorstellt, ne, diese ganzen, also geht es jetzt im Moment viel um Kapazitäten im Mobilitätsbereich, also wer hat freie Kapazitäten, auch gerade wenn man dann in die Logistik rübergeht, und wie schafft man es, dass sich Nachfrageüberhänge und freie Kapazitäten von anderen Unternehmen, dass ich sowas triff, weil ich aber gleichzeitig nicht möchte, dass ich Kunden an Wettbewerber verliere, dann könnte man sich vorstellen, dass es beispielsweise auch so anonyme Matching-Mechanismen gibt, über die ich dann schauen kann, ob ich beispielsweise Kapazitäten von Wettbewerbern temporär mir ausleihe. Oder auch Produktionskapazitäten. Das ist etwas, was glaube ich im Moment noch gar nicht so, also an vielen Stellen noch einfach gar nicht möglich oder gedacht wird, weil man einfach die Daten nicht hat.
Mhm. Okay. Vieles ist noch gar nicht möglich, weil die Daten nicht geteilt werden. Okay. Und reden wir immer über B2B hier oder kann es auch B2C sein? Also ganz jetzt an verschiedenste Skandale gedacht, die wir in der Vergangenheit immer hatten. Könnte man auch die vermeiden, indem man eine Lösung benutzt, wie ihr sie baut, als Vision habt?
Ja, kann man auch. Es ist halt nur deutlich schwieriger, also da auch auf eine kritische Masse zu kommen. Also wir haben uns durchaus auch überlegt und auch die Plattformproblematiken auch auf der Verbraucherinnenseite sind uns als Sine und auch mir irgendwie jetzt auch über die SNV durchaus sehr, sehr präsent. Mhm. Gleichzeitig ist es aber eben halt deutlich schwieriger, ja, da auch einfach zu implementierende Lösungen anzubieten. Mhm. Also da muss man eben einfach sehr, sehr stark in die Usability investieren, weil man eben dort auf der anderen Seite keinen Entwickler hat. Wir sind eben nicht alle Entwickler, die irgendwie viel Spaß daran haben, die ganze Zeit uns mit unseren Daten zu beschäftigen, sondern als Verbraucher hat man da andere Bedürfnisse als Unternehmen und noch deutlich weniger Fokus auf diesem Thema. Das macht es nicht weniger wichtig, aber ja, bringt dann eben nochmal eine andere Anforderung an ein Produkt mit sich, als wir das im Moment als Sine bedienen können.
Okay, also höchstens noch über SNV ein Thema, weil dort eben über Think Tank, Gesellschaftsthemen noch anders gedacht und adressiert werden, aber mit Sine nicht. Schaut ihr euch auch aktuell so Blockchain-Lösungen eigentlich an? Weil ich sehe vermehrt auch dort, das ist dann nicht unbedingt B2B, aber auch B2B, so Sachen wie Ocean Protocol oder Oasis Labs, also irgendwelche Startups letztlich, die gerade so aufpoppen und so Lösungen haben mit Labels, Privacy und also auch Zero Knowledge Proofs, was du hier eben reingebracht hast als Keyword, taucht da häufiger auf. Also so viele dieser Ideen werden gerade in Blockchain-Lösungen gegossen. So erscheint es mir so als Außenstehender, der da jetzt nicht so tief reinguckt. Ist das für euch auch relevant? Guckt ihr euch das an?
Wir gucken uns das an. Mhm. Wir sehen aber auch, dass an vielen Stellen Blockchain ja gar nicht unbedingt nötig ist oder auch einfach nicht die sinnvollste Lösung ist für das Problem, das wir uns ansehen.
Okay.
Und was ich jetzt auch noch da hinzufügen würde, ist, dass gerade im Blockchain-Kontext es oft sehr schnell auf diese Frage nach der Monetarisierung hinausläuft. Mhm. Ja. Und gerade wenn ich mir eben ansehe, VerbraucherInnen, was wollen die, was brauchen die, dann schadet es natürlich nicht, wenn da vielleicht noch ein paar Cent mit dabei rumkommen. Mhm. Aber es ist aus meiner Sicht nicht das eigentliche Problem. Also das eigentliche Problem im Datenschutz oder im Schutz meiner Privatheit ist nicht, dass sie mir zu günstig genommen wird, sondern dass ich halt eigentlich keine Mechanismen habe, wirklich Einfluss zu nehmen.
Ja.
Und dass im Grunde genommen, also meine Interessen dabei kaum berücksichtigt werden, wie die Daten geteilt werden.
Okay.
Und das ist etwas, was man, glaube ich, über viele dieser Lösungen leider nicht so sehr ins Zentrum rückt. Es gibt auf jeden Fall interessante Ansätze mit Data Unions und auch die Radical Exchange Foundation, die haben da spannende Vorschläge, sozusagen, wie man auch stärker Gruppen zusammenbringen kann, um sozusagen auch einen stärkeren kollektiven Begriff von Datenschutz zu implementieren. Aber Blockchain braucht man dafür nicht unbedingt. Mhm. Und schon eben auch als Herausforderung an sich ist es wirklich nicht trivial, wie man es aufsetzt und dabei gleichzeitig noch kommuniziert, dass es darum geht, eben halt wirklich mehr Kontrolle zu geben und nicht nur ein paar Cent.
Okay, ja, die Monetarisierung ist mir auch stark aufgefallen, dass das immer im Vordergrund steht bei diesen Lösungen. Nur eben, dass so viele gerade aufpoppen, so in diese Richtung, gerade mit dem Hype um NFTs. Das werdet ihr auch ein bisschen verfolgt haben, dass da so Tokenisierung vielleicht auch von Daten gerade thematisiert wird. Könnte man nicht dann, also wenn man jetzt irgendwie Kunst als NFT sieht, könnte man nicht generell Daten auch irgendwie tokenisieren und das dann programmatisch sich vorstellen, dass Urheber von Daten Kontrolle haben über die weitere Wertschöpfung dieser Daten. Also ja, Monetarisierung, aber durchaus auch eine Art von transparenter Weiterverarbeitung sozusagen, dass ich sehe, okay, so oft werden meine Daten verwendet und von wem eigentlich. So, dass das irgendwie so die Idee ist auch häufig bei den Blockchain-Lösungen. Aber ich sehe trotzdem den Punkt mit der Monetarisierung und dass es nicht im Kern das ist, was ihr anstrebt.
Ja, ja, und bei den NFTs würde ich auch noch sagen, also dadurch schafft man ja auch an manchen Stellen eine künstliche Knappheit. Mhm. Also das ist ja eigentlich auch das Schöne an den Daten, dass man die vervielfältigen kann.
Stimmt.
Die Nachvollziehbarkeit, da bin ich bei dir. Also das ist eben das Spannende an Blockchain erstmal an sich,
ja,
dass über Blockchain bestimmte Dinge nachvollziehbar sind, auch über eine Wertschöpfungskette hinweg. Das kann ein Element sein von einer Lösung, aber es ist eben noch nicht die komplette Lösung an sich.
Mhm. Okay, und dann hatte ich gesehen, dass du einen Artikel geschrieben hast mit dem Titel Warum bietet Federated Learning keine ausreichende Veränderung für den EdTech-Bereich? Also in Englisch, jetzt habe ich es übersetzt mal ins Deutsche. Und du hast zwar gesagt, Consumer ist jetzt nicht so Kern bei euch, aber trotzdem hast du ja diesen Blogartikel geschrieben und das finde ich sehr spannend. Es geht hier um die Veränderungen letztlich bei Google, ganz aktuell. Vielleicht kannst du das mal kurz eben erläutern, worum es da überhaupt geht.
Ja klar, also das ist auch auf jeden Fall so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen meinen beiden Positionen. Also bei der SNV spielt ja eben die Verbraucherinnenproblematik schon noch eine wichtige Rolle.
Ja.
Und die Werbebranche sehen ja viele so als die größte Herausforderung für die Datenökonomie.
Ja, total.
Da ist so die große Frage, wie wollen wir das eigentlich, dass es ausgestaltet ist? Und diese Debatte geht auch schon seit ein paar Jahren. Man hat eben gesehen, Facebook und Google werden immer größer, nehmen immer größeren Teil dieser Branche ein. Und gleichzeitig werden immer mehr Daten gesammelt. Also haben wir da ein Problem. Da gibt es im Moment schon auch einen globalen Konsens. Google und Apple beobachten das natürlich und überlegen sich, was können wir machen sozusagen, womit wir es uns ein bisschen diesen regulatorischen Druck da rausnehmen. Mhm. Und Google hat jetzt ja eben diese, ja, eigentlich erstmal sehr elegante Lösung des Federated Learning of Cohorts vorgeschlagen. Mhm. Das heißt eben, dass beim Federated Learning im Grunde genommen der Algorithmus zu den Daten geschickt wird und nicht mehr die Daten an eine zentrale Stelle gehen. Also das heißt ja mal, ne, dann, also die Daten bleiben auf dem Device, auf dem Smartphone oder auf dem Computer. Zudem wird man auch dann eben noch Teil einer Kohorte. Also es geht nicht mehr um mich als Individuum, sondern um andere, um mich und um andere mit ähnlichen Interessen. Und dann ist eben die Idee, dass mit Federated Learning ich dann aber trotzdem für mich relevante, personalisierte Werbung erhalten kann.
Mhm, okay, also bisher war es so, meine Daten gehen in irgendeine Cloud und werden nicht unbedingt aggregiert mit anderen, sondern die werden so wirklich personalisiert für mich jetzt als Individuum ausgewertet irgendwo in der Cloud und dann kriege ich die Ergebnisse wieder zurückgeschickt und das wird damit umgangen.
Genau. Bisher haben wir ja vor allem dieses Realtime-Bidding, da werden im Grunde genommen, also natürlich nicht mit deinem Namen, aber eben halt wirklich mit vielen persönlichen Charakteristika, werden im Grunde genommen zwischen allen möglichen AdTech-Plattformen die Daten in die Welt hinaus geschickt, um zu gucken, wer dann das höchste Gebot abgibt. Das wird damit unterbunden. Also es ist tatsächlich datenschutzfreundlicher, aber es ist eben immer noch nicht so datenschutzfreundlich, wie man es sich wünschen könnte. Und es ist, also das ist ja eben so ein bisschen mein Punkt. Ist das wirklich die Antwort, die wir haben wollten? Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass man sagt, okay, es ist jetzt ja schon besser. Naja, vielleicht können wir uns jetzt anderen Fragen zuwenden. Mhm. Aber ich glaube, es ist eben halt nur ein erster Schritt in die richtige Lösung, die aber noch nicht wirklich beantwortet, ob das wirklich die Zukunft der Werbemärkte ist, so wie wir sie uns wünschen.
Okay, also eher ein Ruhigstellen, aber keine wirklich zufriedenstellende Lösung. So sieht es für dich aus.
Genau, also weil wir eben, also es heißt eben, dass damit trotzdem weiterhin die Daten ja erhoben werden. Die bleiben dann zwar auf meinem Telefon, aber ich habe da erstmal sozusagen immer noch das Bewusstsein, dass im Hintergrund diese Daten erhoben werden, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte. Und ich möchte es tatsächlich nicht. Also ich möchte nicht, dass mein Browserverlauf gespeichert wird und dann benutzt wird, um mir Werbung zu schicken. Und das ist ja auch eine große Beunruhigung, die viele haben im Kontext der Werbung, dass man besorgt ist, dass man über Werbung auch manipuliert wird auf eine gewisse Art und Weise. Also dass gerade in Momenten, in denen man beispielsweise vielleicht nicht so gut drauf ist oder man ja vielleicht empfänglicher ist für bestimmte Angebote, man genau dann diese auch platziert bekommt, weil eben der Algorithmus das eben schon noch sehen kann an meinen Interessen, die ich gerade habe, dass es vielleicht ein guter Moment wäre, mir nochmal die extra große Schokopackung irgendwie vorzuschlagen.
Ich frage mich gerade, mal angenommen, es gäbe jetzt irgendwie die beste Lösung, ob das jetzt mit Kohorten ist oder Federated Learning oder sonst wie irgendwelche Methoden, sei mal dahingestellt, aber wenn sozusagen am Ende es in irgendeiner Form möglich sein soll, dass Werbung angepasst ist, also passt in irgendeiner Form zu mir, zu meinem Gemütszustand, sonst irgendwie, ist das per se schon schlecht oder sind es die Methoden sozusagen, die dahin führen? Weil wenn Werbung nie personalisiert sein könnte, dann würde der ganze Markt ja irgendwie zusammenbrechen, weil dann könnte ich, also dann wäre Werbung einfach nur vielleicht so wie früher Fernsehwerbung, wobei auch die ja schon einigermaßen personalisiert war durch Sendungen und so weiter, konnte man Interessen abschätzen, aber wie guckst du da drauf? Also es ist ja wahrscheinlich nicht per se schlimm, dass Werbung passt oder zumindest angepasst wird an Zielgruppe, an, oder? Ist eher die Methode dorthin?
Ja und nein. Also ich glaube, es sollte mir als Nutzerin möglichst leicht gemacht werden, zu sagen, nö, ich möchte eigentlich keine
Werbung. Gar nicht, no tracking.
Werbung. Also, dass ich zumindest die Möglichkeit habe. Und wenn ich sie dann gerne möchte, weil ich dann eben halt lieber Werbung für an meine Interessen angepasste Produkte sehen möchte, dann kann ich mich ja dafür entscheiden. Also das war etwas, was die großen Plattformen lange gesagt haben, auch in den letzten Jahren, dass ja eigentlich doch alle personalisierte Werbung haben wollen. Aber wenn man dann den gleichen NutzerInnen auch mal erklärt hat, wie diese Daten zustande kommen, dann sagen eigentlich alle so, naja, wenn das so funktioniert, dann halt lieber nicht. Und was wir im Moment ja sehen, ist einfach, dass diese Granularität der Daten sehr, sehr hoch ist. Und es ist dann ja wirklich eben prinzipiell erstmal jede Seite in meinem Browserverlauf, die getrackt wird.
Ja.
Also da halt zu sagen, okay, vielleicht, ich hätte gerne lieber die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind eigentlich meine 5 Lieblingsseiten, die könnt ihr mal so als Grundlage nehmen für meine Interessen und auf deren Grundlage könnt ihr mir Werbung schicken oder Werbung dann entsprechend anpassen.
Okay.
Oder eben auch, also es gibt ja auch, wie du das schon angesprochen hast, die Möglichkeit, sagen, den Kontext zu verwenden. Also wenn ich dann einen Artikel lese über bestimmte Themen, dann über Fußball, dann bin ich wahrscheinlich auch eher an Fußball interessiert und möchte in der Richtung Werbung bekommen. Also da ist oft dieser Narrativ im Raum, dass man sagt, okay, das Internet bricht zusammen, wenn wir keine personalisierte Werbung mehr haben. Ich glaube, das ist falsch. Es wird vermutlich weniger profitabel für einige Akteure. Ja, das schon, aber es wird auch mit Sicherheit deutlich datenschutzfreundlicher.
Gebot der Datenknappheit, also nicht einfach alles tracken über Cookies, was geht. Und vor allem höchst transparent und mit Consent immer möglich. Also, wir haben ja jetzt zwar schon immer die Möglichkeit, über diese ganzen Pop-ups einzustellen, nur sozusagen notwendige Cookies tracken und so weiter, aber das geht nicht weit genug. Es müsste die Möglichkeit geben, komplett Tracking auszustellen oder das jedenfalls so einzustellen, wie man das sich wünscht als Konsument, Konsumentin.
Genau, und das dann halt auch einmal zu machen und sich nicht immer jedes Mal durch alle möglichen Banner durchzuklicken. Ja. Also ich bin auch keine Freundin von der Einwilligung, also von diesem Consent-Modell, wie es im Moment gelebt wird, weil das macht ja wirklich keinen Spaß mehr.
Ja.
Ich finde es da auch eigentlich eher erstaunlich, dass es halt noch keine Applikation gibt, die wirklich VerbraucherInnen hilft, damit besser umzugehen. Also quasi, dass ich fände es total super, wenn es einen Dienst gäbe, dem ich sagen kann, mit den und den und den Daten bin ich einverstanden, dass die geteilt werden prinzipiell oder mit einer bestimmten Sorte von Diensten und alles andere bitte nicht. So etwas gibt es nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch so eine große Lücke in der Online-Welt. Wir haben eben alle möglichen Dienste, die auch für VerbraucherInnen funktionieren, aber dann gerade bei diesen werbebasierten Diensten auch immer im Interesse von anderen, die dann im Grunde genommen dafür bezahlen.
Okay.
Und dass ich sagen kann, ich bin dafür bereit zu bezahlen, das gibt es, also es kommt so langsam, also dass es ja dann auch Alternativen gibt oder Bezahlversionen von manchen Diensten.
Das Alternative.
Genau.
Dass wir nicht das Produkt sind, also unsere Daten, sondern dass wir einfach sagen, nee, gar keine Daten, dafür zahle ich lieber dafür.
Genau.
Ja, okay. Wie Subscription-Based oder sonst wie das Geschäftsmodell dann aussieht. Okay, und vielleicht noch einen finalen Punkt dazu. Was findest du kritischer daran? Ist es Federated Learning oder ist es das Thema Kohorten? Was geht da von beiden nicht weit genug?
Also die Frage ist ja, auf welcher Grundlage diese Kohorten gebildet werden. Also es ist im Grunde genommen ist es schon noch die Kombination aus beiden. Also dass ich dann aber eben sage, eigentlich ist es jetzt total sicher. Also ich glaube, wenn man nur Federated Learning machen würde, dann wäre es ziemlich problematisch, weil man dann ja auch immer quasi über die Abfrage des Algorithmus, also man kann ja immer darüber, wie sich der Algorithmus verändert, kann man ja etwas über die einzelne Person lernen. Wenn das Ganze jetzt aggregiert wird in eine Kohorte, dann macht es das schon mal etwas besser. Aber ich würde eigentlich ungern in eine Kohorte gesteckt werden von Menschen, die mir alle so ähnlich sind, weil es eben halt auch Interessen damit reinkommen können, bei denen ich eben nicht möchte, dass die zur Werbeanpassung genutzt werden. Hm. Also das heißt, eigentlich wäre es wünschenswert, dass ich, wenn ich beispielsweise sagen könnte, das und das sind die Daten, mit denen ich an eine, sozusagen, in eine Kohorte zugeordnet werden möchte, dann wäre ich damit deutlich eher einverstanden, als es im Moment ist. Der Fall ist, weil einfach im Moment immer noch die Voraussetzung ist, dass wirklich ja, im Grunde genommen mein ganzer Browserverlauf nachvollzogen wird, um das als Grundlage zu nehmen, um mich in eine Kohorte zu stecken.
Ah, verstehe. Mhm. Also die Zugehörigkeit zu einer Kohorte basiert natürlich auf Daten. Und da ist die Frage, welche Daten eigentlich? Das müsste man auch in irgendeiner Form transparent haben. Was wird da verwendet? Nicht nur die Größe der Kohorten, sondern wirklich auch, wie komme ich in diese Kohorten rein? Das ist so schon fragwürdig eigentlich, ne?
Genau.
Mhm. Okay. Dann will ich das gar nicht weiter besprechen. Das haben wir jetzt gut im Detail besprochen. Kann ja auch jeder nachlesen. Verlinke ich gerne in den Shownotes. Ist ein längerer Blogartikel dazu von dir. Zum Ende hin. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, was dir fehlt eben auch. Trotzdem, wenn du so ganz mal holistisch nochmal denkst und deine Tätigkeit bei SNV und Sine jetzt zusammen denkst, wohin geht unsere Datenökonomie oder wohin sollte sie gehen? Was ist die Vision?
Ja, also ich glaube, da habe ich den Punkt, der mir eigentlich am wichtigsten ist, den habe ich gerade schon mal angesprochen. Also ich glaube, so auf der Business-Ebene bin ich eigentlich relativ hoffnungsvoll, dass es ganz gute Anreize gibt, die wir halt noch sozusagen leichter lösbar machen sollten, aber mit denen wir dann auch schon relativ weit kommen können. Wenn, also sozusagen da ist die kommerzielle Logik an vielen Punkten eigentlich auch schon funktioniert. Ich glaube, auf der Verbraucherinnenseite, da ist es eben eher die große Herausforderung, wie man es tatsächlich schafft, Dienste so aufzusetzen, dass sie auch wirklich dann VerbraucherInnen nützen. Also beispielsweise, dass ich dann wirklich darauf vertrauen kann, dass ein Algorithmus, ein bestimmter Dienst sich so an mich anpasst, wie ich mir das wünsche. Also dass er mir tatsächlich auch beispielsweise die Artikel vorschlägt, die ich gerne lesen möchte oder die Produkte empfiehlt, die mich interessieren und damit nicht noch insgeheim andere Interessen vertritt. Das heißt so ein bisschen, dass man sich vielleicht beim einen oder anderen Dienst von diesem ganz freien, also kostenfreien Internet verabschieden muss oder eben auch nochmal nach anderen Geschäftsmodellen suchen muss. Aber implizit zahlt man ja auch für die Werbung. Also ich meine, auch das sind ja an vielen Stellen Verbrauchsprodukte. Wenn die Werbebudgets haben, dann werden die auch an die Kunden in Form von Preisen weitergegeben. Also wirklich umsonst ist es so oder so nicht. Mhm. Und deswegen habe ich da noch die Hoffnung, dass wir da ja mehr in die Richtung kommen, dass es mehr neue zusätzliche Dienste gibt, die sich wirklich in den Dienst von VerbraucherInnen stellen. Da gibt es auch ein paar interessante Ideen. Der Economist hatte da neulich nochmal, oder schon vor ein paar Monaten inzwischen, einen Artikel dazu, ob das nicht ein interessantes Geschäftsmodell für Google in Zukunft wäre. Dann tatsächlich sozusagen diesen Interessenskonflikt zugunsten der VerbraucherInnen aufzulösen. Das finde ich eine sehr spannende Idee. Und ich glaube auch, also dass da die Kenntnisse, die man dort hat über Verbraucherverhalten, da durchaus sehr, sehr nützlich sein können. Also da bin ich hoffnungsvoll auch dort, dass das irgendwann dazu kommt, aber es ist auf jeden Fall sehr nötig.
Mhm. Okay, noch ein langer Weg. Sine steht noch ziemlich am Anfang jetzt mit 7 Monaten, aber ihr seid da ganz tatkräftig unterwegs. Wie viele Stunden steckst du da so circa rein? Ist das so eine Art Hobby oder ist das noch zusätzlich? Du hast 40 plus Stunden für SNV und dann nochmal 5 bis 10 Stunden oder so für Sine?
Ja, also im Moment ist es ein bisschen abenteuerlich, da ich ja auch 2 kleine Kinder habe und mit kaum Kinderbetreuung. Ja. Deswegen ist es so, wann immer es geht.
Schrecklich jetzt in der Corona-Zeit, auch wenn dann Kita ausfällt und so.
Genau. Ich kenn das. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele, ob man da jetzt nur die Tagstunden mit reinzählen darf oder wie man das macht. Ja, genau. Also, aber es variiert.
Okay. Hammer. Also sehr wichtige Mission auf jeden Fall. Sollen sich alle doch bitte anschauen. Ich verlinke alles Mögliche in den Shownotes dazu. Ansonsten findet man ja auch viel zu dir auf LinkedIn. Das werde ich auch verlinken, Blogposts verlinken. Und damit sind wir am Ende, Aline. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview.
Super. Vielen Dank dir, Bernhard.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info@datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.